NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, ich wünsche Ihnen einen tollen Dienstag. Das jüngste Kollektiv der Staatsoper Hannover besteht aus rund 120 Sängerinnen und Sängern und die sind zwischen 8 und 18 Jahre alt. Der Kinderchor ist in vielen Opernaufführungen beteiligt und manchmal übernehmen die Kinder auch solistische Aufgaben. Und außerdem bereichert der Kinderchor mit vielen Auftritten an unterschiedlichen Orten das Musikleben der Stadt Hannover. Geleitet wird dieser Kinderchor der Staatsoper Hannover von Tatjana Berg und auf sie und ein paar Kinder aus dem Chor freue ich mich gleich hier im Kulturspiegel. Und dann nehmen wir Sie mit nach Lüneburg. Mit Gegenständen aus unserem Leben, da verbinden wir ja oft Geschichten aus unserer Vergangenheit. Und diese Geschichten sammelt jetzt das Museum Lüneburg in einem neuen Videoprojekt. Wir waren dort. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstagabend. Ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Ja, Sie sind die jüngsten Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne der Staatsoper Hannover. Und doch stehen Sie ganz selbstverständlich neben großen Solistinnen, Orchestern und Dirigenten. Ich spreche vom Kinderchor der Staatsoper Hannover und geleitet wird dieser Chor von Tatjana Berg, die es wirklich versteht, junge Stimmen zu formen, ohne die Freude am Singen zu verlieren. Und mit ihr spreche ich heute über die Arbeit hinter den Kulissen, über Lampenfieber, über Disziplin und darüber, warum Musik schon in jungen Jahren ein Schlüssel zur Kreativität und Gemeinschaft sein kann. Und freue mich riesig, dass auch Maribel, Kathi und Leylan mit dabei sind. Sie singen nämlich im Chor. Herzlich willkommen hier im Kulturspiegel.
Guten Abend.
Hallo.
Hallo.
Hallo, guten Abend.
Tatjana, wenn du den Kinderchor in drei Worten beschreiben müsstest, welche wären das?
Freude, Freiheit, was noch?
Glück. Wie bist du denn eigentlich überhaupt dazu gekommen, diesen Chor zu leiten? Speziell jetzt den Kinderchor der Staatsoper Hannover.
Das war ein Zufall. Unsere Intendantin damalige, Laura Berman, hat mich gefragt, ob ich das mir vorstellen könnte, so einen Kinderchor zu leiten in der Oper. Und ich war zu damaligen Punkt nur Korrepetitorin, Solo-Korrepetitorin. Ich habe schon seit, weiß ich, 15 Jahren mit den großen Sängern gearbeitet. Und von der Ausbildung bin ich Konzertpianistin. Ich habe Moskau-Konservatorium absolviert und ich habe in Hannover einen großen Klavierwettbewerb gewonnen. So bin ich nach Hannover überhaupt gekommen. Und ich habe nur mit einem großen Sänger immer gearbeitet und mit einem großen Chor und mit einem großen Dirigenten. Und ich weiß genau, was die großen Dirigenten brauchen oder was sie wollen, wenn man auf die Bühne kommt. Und das versuche ich den Kindern auch zu vermitteln und sagen, passt auf, ne? Wenn der Dirigent nach unten zeigt oder macht mit der linken Hand eine Bewegung, dann müsst ihr genau achten und wie man auf den Orchester hört und wie man auf die anderen Sänger reagiert. Diese Erfahrung konnte ich auch den Kindern dann weitergeben und vor allem die Freude an Musik. Ich glaube, ich spüre Musik auch mit meinem ganzen Körper und ich kann nicht gut dirigieren vielleicht, aber ich kann den Kindern genau zeigen, was die Musik, ja, was sie spricht oder was Musik uns gibt oder wie man Musik in dem Moment fühlt.
Aber wenn du sagst, du hast mit den ganzen großen Solistinnen und Solisten gearbeitet und auch ja im Grunde dann immer mit erwachsenen Leuten. Es ist ja was ganz, ganz anderes, dann auf
ganz
einmal mit
anderes.
Kindern zu arbeiten. Wie ist das?
Ich glaube, dadurch, dass ich selber so mich dann in dem Moment wie ein Kind fühle, dann weiß ich genau, was ich den Kindern sagen muss in dem Moment, damit sie genau wissen, sie verstehen, was man von denen braucht. Sozusagen, die Kinder brauchen klare Anweisungen. Die brauchen keine große Anleitung. Du brauchst nur in zwei Worten zu sagen, so, du gehst jetzt drei Schritte dahin und du machst den Mund so auf und du singst in dem Moment den Text. Und habe ich neulich gedacht, als ich klein war, 5 und 6 Jahre alt, habe ich selber in der Straße Konzerte veranstaltet und ich habe selber gesungen für die Menschen. Und ich glaube, da bin ich wieder in dieser Rolle, als ich 5 und 6 war und ich habe für die Menschen gesungen und ich habe so viel Freude gehabt. Und jetzt ist genau das Gleiche eigentlich, aber jetzt singen die anderen Kinder oder die
du gibst
anderen
die Freude im Grunde
Menschen.
Weiter. Ja,
genau.
Du bist mit dabei, Maribel, du bist 14 Jahre alt, Kathi ist 13 Jahre alt,
genau.
Leylan 10. Wie ist es für dich, Maribel, mit in diesem Kinderchor zu singen?
Also es ist einfach so richtig schön und ist auch eine richtige Gemeinschaft. Also wir sind viele Kinder. Es macht auch immer richtig Spaß und vor allem in der Weihnachtszeit, wenn viele Opern sind. Das ist nicht stressig oder so, das ist einfach richtig schön. Man hat viele Proben und es macht einfach Spaß, immer wieder zusammenzukommen und zu singen.
Und wie ist es für dich, Kathi?
Ich finde es genauso. Es macht unfassbar viel Spaß. Und vor allem in dieser großen Gemeinschaft hat man dann so viele Leute, die man halt besser kennenlernt. Und ich finde das richtig toll, weil alle sind so individuell und man kann halt zusammen singen. Und ich finde, das macht sehr, sehr viel Spaß und ist was Besonderes.
Leyland weiß jetzt schon mit 10, dass er auf jeden Fall Dirigent wird. Du liebst die Musik, das ist dein Leben. Habe ich jetzt in dieser kurzen Zeit, die wir uns jetzt kennen, schon feststellen können. Warum singst du so gerne?
Ich singe so gerne, weil, also singen, finde ich, es ist ein großer Vorteil, wenn ich ein Dirigent werde. Also wenn ich im Chor einfach so singe auf der Bühne, dann weiß ich schon ganz genau, was der Dirigent mir zeigt. Ich nehme das mit den Augen an und dann nehme ich das mit meinem Gehirn an und dann weiß ich schon ganz genau, was er meint. Und ich finde, es ist sehr wichtig im Kinderchor, dass man sich also gut kennenlernen kann. Und dass man viel Erfahrung bekommt. Ich mache es jetzt nicht nur für Erfahrung und für Geld und Verdienst, sondern ich mache es auch noch für Spaß und ich liebe die Musik.
Ja, das merkt man, dass du die Musik liebst, das merkt man auf jeden Fall. Ich finde es ganz, ganz toll, dass ihr mit hierher gekommen seid und ein bisschen erzählt, wie das überhaupt so ist. Ihr probt ja regelmäßig, ihr steht bei großen Produktionen auch auf der Bühne. Wie sieht denn dann so ein typischer Probenalltag aus, Tatjana?
Wir haben 3 Tage und verschiedene Gruppen, wann wir proben. Und es gibt musikalische Proben, wo wir nur die Musikteile sozusagen erlernen. Und es gibt szenischen Proben. Und das ist natürlich viel interessanter. Und da stehen die auf der großen Bühne mit großen Sängern auch oft. Ne? Und die müssen auch agieren. Und die Kinder müssen auch auf bestimmten Stichwörter Cues reagieren und das ist sehr wichtig, die Timing, so wie beim Radio, glaube ich, auch sehr wichtig. Wir dürfen auch nicht zu spät sein. Wir müssen auf bestimmten Wort, auf bestimmte Stelle sein oder einem Sänger so einen Klatscher geben, ne? So wie beim Rosenkavalier zum Beispiel, das müssen wir üben. Und dann gibt's die Proben mit dem großen Orchester, das nennt man Bühnenorchesterproben. Das ist sehr aufregend immer, wo man zum ersten Mal hört, das Orchester. Wir haben so ein Privileg, mit ganz tollen Orchester zu singen. Und das ist natürlich
es
großartig.
Gibt ja viele Chöre. Ja. Also ich kenne den Knabenchor, ich kenne den Mädchenchor, großartig, ich kenne ganz, ganz viele Chöre.
Die
ganz
toll.
Was ist das Besondere? Wie kommt man zu dem Kinderchor in der Staatsoper?
Man kommt zum Vorsingen und dann wird man ausgewählt. Und wir unterscheiden uns natürlich von den anderen Konzertchören. Die großartige Chöre, ich bewundere meine Kollegen und die Chöre sind wirklich toll. Wir sind aber, wir müssen auch agieren, wir müssen Schauspielern auf der Bühne. Und das unterscheidet uns sehr von den anderen Chören.
Ist das denn auch bei euch ein Grund, Maribel, Kathi oder auch Leyland, dass ihr gesagt habt, ihr geht in den Kinderchor der Staatsoper Hannover? Weil das hat ja ein bisschen was auch mit Schauspiel zu tun, wenn man auf der Bühne steht. Und dann eben mit Musik, mit Singen und dann dieses große Orchester auch immer mit dabei zu haben. Ist das besonders für euch?
Also für mich auf jeden Fall. Das ist ein ganz anderes Gefühl als einfach. Wir haben ja auch manchmal Konzerte und das ist was ganz anderes, als einfach auf der Bühne stehen und singen. Es ist eine andere Welt, also man singt, man schauspielert, das ist ein großes Zusammenkommen und auch mit anderen Leuten, das fühlt sich richtig besonders an, weil es gucken ja auch sehr viele Leute zu, die kaufen sich Tickets dafür, das anzuschauen und man darf da selber auf der Bühne stehen.
Ist es nicht auch mit ganz viel Lampenfieber verbunden, wenn ihr dann da auf die Bühne geht, Kathi? Also ich stelle mir das, wenn dieses ganze Opernhaus voller Menschen ist, da passen viele Leute rein, geht einem dann da nicht so ein bisschen die Düse?
Also oft am Anfang, wenn man auf die Bühne geht, vielleicht ein ganz bisschen, aber wenn man dann auf der Bühne steht, eigentlich gar nicht mehr, weil man fühlt sich dann sozusagen in die Rolle und dann, finde ich, achtet man gar nicht mehr so auf die Menschen um einen, sondern man fühlt sich einfach in der Rolle und dann bleibt man da drin und das finde ich richtig toll.
Leyland, wenn du auf der Bühne bist, was war denn bislang so das Größte und Schönste, was du aufgeführt hast?
Natürlich, ich will Dirigent werden, Zauberflöte. Da gab es ein Orchester von Kindern, also die spielen nicht wirklich, aber unten spielt der Graben wirklich.
Da muss ich ein bisschen was erzählen. Hatten wir ein Kinderorchester auf der Bühne, die so getan hatte, ob das Kinderorchester auf der Bühne die Ouvertüre gespielt hat. Jedes Kind hatte so ein Instrument, Klarinette, alle Instrumente waren vorhanden. Und wir hatten natürlich einen Dirigenten, der Leyland, der war vor 2 Jahren da. Und der hat natürlich alles dirigiert und hat richtig alle Einsätze für Klarinetten, für einen Geiger, für einen Kontrabass. Der hat das parallel dirigiert und hat alles richtig gezeigt. Super. Das war sehr, sehr spannend und beeindruckend.
Was ich so toll finde an dem Kinderchor der Staatsoper Hannover, der besteht ja aus Kindern von bis.
Ja.
Das ist ja im Grunde mit 8 geht es, glaube ich, los und geht bis 18 oder geht es sogar schon früher los?
Ich habe sogar ein paar Kinder, die 6 sind, so die kleinen Geschwisterkinder, die mitkommen und sagen,
ich möchte auch.
Bitte. Ja, genau. Und dann dürfen sie auch schon auf die Bühne, aber eigentlich offiziell ab 8.
Heißt also, ihr habt natürlich dann auch Vorbilder mit auf der Bühne stehen, wo ihr sagt, Mensch, die sind super, wir verstehen uns gut und die machen das schon so viele Jahre. Gibt es so einen Traum, wo ihr gerne mal auf der Bühne stehen würdet?
Auf der Berliner Harmonika, mit Orchester und auf den NDR-Orchester. Und natürlich in der Staatsoper Hannover würde ich auch mal gerne im Graben stehen oder auch mal natürlich oben. Und
das heißt, du hast ganz viele Träume, was die Musik angeht und was deine Karriere später mal angeht. Und ich kann dann sagen, Leyland war bei mir im Studio, im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen und jetzt ist er ein ganz großer Dirigent und auf den großen Bühnen dieser Welt zu Hause. Da bin ich jetzt schon ganz stolz. Tatjana, ihr übt viel, ihr habt viele Auftritte, aber nicht nur in der Staatsoper, sondern man kann euch auch woanders erleben. Wo demnächst?
Stadion singen und da freuen wir uns sehr.
Das ist das große Weihnachtssingen im Stadion hier in Hannover.
Ja, und wir sind sehr stolz, dass wir von vorne, also von Anfang an dabei sind. Und letztes Mal haben wir von, glaube ich, über 20.000 Menschen gesungen und wir haben Weihnachtsbäckerei gesungen und Feliz Navidad. Und ich glaube, ich habe es gehört, dass Rolf Zukowski das ganz toll fand, was wir da geleistet haben. Und eigentlich wollte er, glaube ich, dieses Jahr sogar vorbeikommen. Ich weiß es nicht, ob er kommt, aber wir freuen uns, noch ein zusätzliches Lied von Rolf Zukowski zu singen dabei. Im Stadion singen am 17. Dezember.
Sehr, sehr schön. Ich habe auch mal die Weihnachtsbäckerei gesungen, tatsächlich, mit NDR 1 Niedersachsen-Moderatoren, mit Rolf Zukowski.
Ah,
und ich kann
schön,
sagen, er war sehr, sehr streng und ich musste die Strophen immer und immer wieder neu einsingen. Er war nicht gleich zufrieden.
Ja, so sind das.
So sind die Chorleiter. Ich finde es ganz toll, dass ihr hierher gekommen seid. Und wenn Sie auch mal den Kinderchor der Staatsoper Hannover live erleben möchten, alle Termine findet man natürlich auf der Seite online von der Staatsoper Hannover, vom Staatstheater Hannover. Und ich wünsche euch weiterhin ganz viel Erfolg für eure Karriere. Und auch natürlich drücke ich die Daumen, Leyland, dass du ein großer Dirigent wirst. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht, euch kennenzulernen. Und beim Weihnachtssingen definitiv, da werden wir uns auch wiedersehen, Tatjana.
Schön.
Da werde ich nämlich dieses Jahr auch mich mit unters Publikum mischen und ein bisschen mixen. Da freue ich mich schon sehr drauf.
Ja, ich werde mal gucken, wo du sitzt.
Genau, bei 20.000 Menschen werden wir uns sofort finden. Vielen Dank, Tatjana Berg. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Maribel, bei Kati und bei Leyland vom Kinderchor der Staatsoper Hannover. Schön, dass ihr hier gewesen seid.
Dankeschön.
Der Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen am Dienstag. Haben Sie das auch, so einen Gegenstand, der Sie ganz lange begleitet, den Sie nicht hergeben möchten, weil er Sie an irgendetwas erinnert, an eine andere Zeit? Mit Gegenständen aus unserem Leben, da verbinden wir ja oft Geschichten aus unserer Vergangenheit. Und diese Geschichten sammelt jetzt das Museum Lüneburg in einem neuen Videoprojekt. Der Titel »Memory der Dinge«. Diese Woche können Lüneburgerinnen und Lüneburger in ein Ladenlokal in der Innenstadt kommen und dort die Geschichte zu ihrem Gegenstand erzählen.
Sieht gut aus, aber ich finde es jetzt noch ein bisschen sehr hell. Also
Annalena Walter vom Museum Lüneburg richtet ihre Kamera ein. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Antje Hubert hat sie im Pluto, einem Ladenlokal in der Lüneburger Innenstadt, ein Ministudio aufgebaut. Eine Kamera, Beleuchtung, 2 Stühle. Alles ist bereit für die Aufnahme, sagt Antje Hubert.
Das Memory der Dinge ist ein neues Projekt im Museum Lüneburg, was wir uns ausgedacht haben und bedeutet, dass die Leute eingeladen sind, uns Gegenstände zu bringen, zu denen es eine besondere Geschichte gibt. Und wir nehmen das auf.
Eine, die ihre Geschichte erzählt, ist die 72-jährige Sigrid Weiser. Sie hat eine kleine Porzellanpuppe mitgebracht. Die hatte sie gefunden, als sie das Haus ihrer Eltern aufgelöst hat.
Hatte das in der Hand und habe gedacht, oh Gott, dieser Kitsch. Und dann kamen aber doch auf einmal so viele Gedanken und Emotionen hoch, einfach um dieses Stück. Ja, das war ein Rauchverzehrer ursprünglich. Und wir haben immer viele Gäste.
Sigrid Weiser erzählt, wie in den 1950er Jahren viele Gäste kamen und alle im Wohnzimmer rauchten.
Und in kürzester Zeit, die Räume waren ja nicht groß, war die ganze Raumluft blau. Und dann wurde dieser Rauchverzehrer angestellt. Porzellanpuppe, innen drin eine Möglichkeit zur Verdunstung von Pinienöl. Und dieses Pinienöl sollte dann den Rauch verzehren. Hat es natürlich nicht. Hat noch zusätzlich eine Geschmacksnote da reingebracht.
Antje Hubert schneidet die Geschichten zu einem kleinen Film zusammen. Ab Mitte Januar können Besucher sie im Museum Lüneburg ansehen und anhören. Außerdem sollen sie online abrufbar sein, auf der Internetseite des Museums. Ein Dokument für die Nachwelt.
Das war ein Beitrag von Katrin Schwier und das Museum Lüneburg sucht noch nach weiteren Lüneburgerinnen und Lüneburgern, die ihre Geschichte erzählen möchten. Alle Informationen finden Sie auf der Homepage des Museums.
NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, schön, dass Sie bei uns sind. Was brauchen Menschen mit Handicap, die ein Konzert, eine Ausstellung oder eben ins Theater möchten? Das beantwortet in Hamburg der Verein Kulturperlen. Wir haben die Gründerinnen begleitet und in Hannover mal nachgefragt, wie es da so mit der Barrierefreiheit aussieht. Dann geht es in die Fotoausstellung Bildschön, Aktaufnahmen von Frauen über 60, bis zum 2. November in der Galerie Lortzing Art in Hannover zu sehen. Und wir machen Lust auf den Göttinger Literaturherbst. Er gehört zu den ältesten Bücherfesten im Norden Deutschlands und zu den größten. 80 Veranstaltungen, 30 Spielorte, über 23.000 Besucher und Besucherinnen. Einen schönen Abend für Sie. Gemeinsam mit Ihnen geht es durch den Dienstagabend. Hier ist der Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Was brauchen Menschen mit Behinderungen, die gerne raus möchten, die eine Ausstellung sehen wollen, ein Theater besuchen möchten oder ein Konzert? Das beantwortet in Hamburg der Verein Kulturperlen, der die Zugangsbedingungen für Kulturorte mithilfe einer Checkliste erfasst und dann im Internet veröffentlicht. Agnes Bührig hat die Gründerinnen Kerstin und Karen bei einem Besuch der Elbphilharmonie begleitet und in Hannover nachgefragt, wie es dort um die Barrierefreiheit bestellt ist.
Der erste Gedanke, als ich hier das erste Konzert besucht habe, war total positiv, weil ich mich so gefreut habe, dass ich hier die Chance habe, gut zu gucken, nicht am Rand zu sitzen, sondern mittendrin.
Kerstin steht mit ihrem Rollstuhl auf einem der höheren Ränge in der Elbphilharmonie. Die Mitbegründerin der Kulturperlen würde sich zwar breitere Fahrstühle wünschen, doch bei der Auswahl der Plätze vergibt sie für das Hamburger Konzerthaus eine gute Note.
Dass ich ja auch weiß, es gibt hier mehrere Rollstuhlplätze auf zwei Ebenen und ich habe die Chance, ein Ticket zu bekommen. Und das ist halt in vielen anderen Häusern nicht so, wo es immer nur zwei oder vielleicht gar keinen Rollstuhlplatz gibt.
Barrierefrei. Das schrieben viele in die Infos zu ihren Veranstaltungsorten. Doch was bedeutet es wirklich? Und kann ein Mensch mit Behinderung auch den Weg dorthin bewältigen? Auch das fragen die Mitglieder des Vereins ab. Über ihre Internetseite lässt sich so vorab herausfinden, wo die nächste barrierefreie Haltestelle ist, wie leicht sich der Eingang finden lässt, wenn man nicht sehen kann und welche Hürden es im Haus selbst geben könnte, sagt Mitbegründerin Karen.
Auch wenn es Barrierefreiheit hier und da schon gibt, dass es darüber kein Wissen gibt. Also das ist ja wichtig für die Menschen mit Behinderung, das irgendwie zu wissen. Um dann nicht von Null anzufangen und dann sagen sie, hier ist alles ebenerdig und dann ist dann da aber doch eine Schwelle über 2 Zentimeter oder eine Stufe, ach ja, die habe ich ganz vergessen.
Auch der Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen hat Verbesserungspotenzial ausgemacht. Zwar würden die Bedürfnisse seiner Mitglieder in den letzten 10 Jahren immer besser wahrgenommen, sagt der Geschäftsführer des Vereins Gerd Schwesig. Er bekäme immer mehr Anfragen von Veranstalterinnen und Veranstaltern. Zugleich wünscht er sich eine weitergehende Schulung des Personals.
Wir sind der Auffassung, dass in den Häusern das Personal, was empfängt, sensibilisiert sein sollte, dass es Blinde und Sehbehinderte oder eben Gäste mit Einschränkungen geben kann und vielleicht erste Hinweise geben kann, was im Haus besonders ist. Entweder was man irgendwie umschiffen muss oder eben was man als Mensch mit seiner entsprechenden Einschränkung Besonderes dort erfahren kann. Dazu gehört eben, dass Personal überhaupt sensibel ist.
Festivals wie die Theaterformen in Hannover, wo eine Disco für Hörende und über Resonanzgürtel Nichthörende angeboten wurde, Das Sprengelmuseum, das in seiner neuen Ausstellung Tastfelder von Materialien Niki de Saint-Fals angebracht hat, sind gute Beispiele für das Miteinbeziehen der Bedürfnisse von blinden und sehbehinderten Menschen. Zudem habe die Corona-Pandemie ein gutes Format für Mitglieder seines Vereins hervorgebracht, sagt Gerd Schwesig.
Es gibt ganz viele Häuser, die inzwischen telefonisch Führungen durch ihre Ausstellungen anbieten. Also das heißt, der Mensch ruft an und dann wird für 60, 90 Minuten zu einer Ausstellung, die im Hause ist, etwas erzählt. Und das ist natürlich ganz wunderbar für ältere Menschen, für blinde Menschen mit Mobilitätshemmnissen, einen Ort vielleicht erreichen zu können, um dann trotzdem etwas von einer Ausstellung erfahren zu können.
Der Dienstagabend, Sie hören den Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Wer sich nackt vor eine Kamera stellt und Aktfotos von sich anfertigen lässt, ist sehr mutig und selbstbewusst. Wie sieht es aber aus, wenn die Haut nicht mehr glatt ist, das Haar schon so ein bisschen grau und an den Beinen Krampfadern sind? Würden Sie sich dann noch nackt präsentieren? 15 Frauen aus Hannover haben genau das gemacht in der Fotoausstellung Bildschön. Aktaufnahmen von Frauen über 60. Svenja Estner hat sich die Ausstellung angesehen.
Der Andrang in der kleinen Galerie Lortzing Art in Hannover ist enorm. Gut 120 Personen wandeln durch die Räume und bestaunen die Schwarz-Weiß-Fotografien an den Wänden. Dabei hat das Projekt ganz klein gestartet. Vor 2 Jahren gab es eine Ausstellung in einem Treppenhaus in Hannover mit Aktfotografien von 4 Frauen. Der Ansturm, vor allem der weibliche, war gewaltig, sagt eine der Initiatorinnen des Projekts, Ute Gran.
Die haben sich bei uns bedankt, dass sie ein Abbild finden, also dass sie gesehen werden. Also das war irgendwie stellvertretend.
Daraufhin hatten 15 Frauen Lust, sich auch einmal nackt fotografieren zu lassen. Eine davon ist Gela Straube. Eins ihrer Fotos zeigt die 63-Jährige mit nacktem Oberkörper. Sie hält die Arme angewinkelt vor den entblößten Brüsten, dabei verdeckt sie geschickt ihre Brustwarzen. Ihr Foto hängt aber nicht nur in der Galerie, sondern ist auch öffentlich als Plakat zu sehen, sagt Gela.
Damit, dass ich mich da habe fotografieren lassen, damit möchte ich allen Frauen Mut machen, zu sich zu stehen und weg von diesen Klischees, die uns überall begleiten, zu gehen.
Auch die 70-jährige Elke Mauch hat mitgemacht. Mit einem gewinnenden Lächeln wiegt sie auf einem Porträt ihre Brüste in ihren Handflächen. Sie möchte Schamgrenzen abbauen.
Dass andere Frauen ihre Scham ablegen, wenn es geht, wenigstens ein kleines bisschen. Einfach Mut machen, dass ich jemand bin, dass ich eine Frau bin und dass ich eine tolle Frau bin.
Ein weiteres Model ist die 74-jährige Angelika Regina Anders. Ihr entblößter Körper ist auf einem Foto nur schemenhaft zu erkennen. Er reflektiert das Licht der grellen Studiolampen im Hintergrund.
Es werden ja endlich immer nur die jungen Mädels und die ganz dünnen und die ganz hübschen und die da mal dargestellt und sie wie normale Frau und die älteren Frauen ja sowieso nicht. Also von daher finde ich es also wirklich toll, dass wir auch mal zum Zuge kommen.
Für den Fotografen Bert Strebe war genau das der Anreiz. Er wollte spannende Frauen vor die Linse bekommen, deren Körper eine Lebensgeschichte erzählen. Die Arbeit war intensiv, sagt Bert.
Ich habe eben versucht, die Frauen vorher jede einzelne kennenzulernen, zu gucken, was hat sie für Interessen, was hat sie für Abneigungen, wovor hat sie Angst und mich darauf einzustellen.
Und so sind die Bilder der Frauen sehr divers. Während einige sich komplett nackt vor der Kamera zeigen, bedecken andere ihre Brüste oder ihren Schambereich vor dem Besucher mit Tüchern.
Also ich bin auch wirklich beeindruckt von der Art und Weise, wie wir hier der weibliche Körper dargestellt wird, wie auch die Gesichtsausdrücke der Frauen, die hier fotografiert sind, sehr schön gemacht.
Weil ich das unfassbar wichtig finde, zu zeigen, dass jeder schön ist, ob er 60 ist oder 70 oder 80 oder 30. Und weil ich glaube, dass durch soziale Medien speziell das Schönheitsideal so ein bisschen verwässert wurde.
Ich merke, dass die Schamgrenze, die man ja so natürlicherweise hat, die ist sehr nah. Also so richtig wohl fühle ich mich erstmal nicht.
Ich finde vor allem meine Gefühle dabei total spannend, denn ich empfinde es so, dass ich richtig Lust habe, alt zu werden, so komisch das auch klingt.
Die Fotoausstellung Bild schön ist noch bis zum 2. November in der Galerie Lortzing Art in Hannover zu sehen. Die Initiatorin Ute Gran hat aber schon angekündigt, die Ausstellung bundesweit zeigen zu wollen. Sie sei derzeit auf der Suche nach passenden Galerien.
Ich freue mich, dass Sie hier sind heute Abend im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Herbst ist ja Bücherzeit und das auch in Göttingen. Und deshalb gibt es hier nun schon zum 34. Mal den Göttinger Literaturherbst. Der gehört damit zu den ältesten Bücherfesten im Norden Deutschlands und auch zu den größten. 80 Veranstaltungen, 30 Spielorte und über 23.000 Besucherinnen und Besucher, die digitalen Teilnehmer, gar nicht mitgezählt. Seit dem 18. Oktober gibt es wieder Neues und Bekanntes aus der Welt der Romane und Erzählungen, aus Unterhaltung und Forschung für große und für kleine Bücherwürmer. Katrin Pietzner macht Lust auf den Göttinger Literaturherbst.
Emil und die Detektive mit Ritchie Müller, Caroline Wahl mit Assistentin, Otto Walkes mit selbstgemalten Meisterwerken. Das Göttinger Literaturfestival ist auch in diesem Jahr bunt wie ein Herbststrauß. Vom klassischen Roman bis zur musikalischen Lesung, pointiert politisch-poetisch wie die Barockoper Argenore. Das Göttinger Barockorchester erinnert mit der Oper an eine der wenigen Komponistinnen des 18. Jahrhunderts, Wilhelmine von Bayreuth. Sie hat nicht nur die Musik geschrieben, sondern auch den Text. Marlene Strerowitz hat die Rezitative nun durch einen modernen Monolog ersetzt.
Ich habe nun einen weiteren Schritt in die Moderne für diese Figur gemacht. Das ist auch ein bisschen überheblich. Aber ich habe ihr Unbewusstes ein bisschen angeknabbert und die Gefühle gehoben, die sie haben musste in dem engen Gefängnis einer solchen Hofexistenz.
Der Verlust an Freiheit durch autoritäre Herrschaft. Ein Thema, das die Autorin auch in ihrem Roman Auflösungen umtreibt. Als die Dichterin Nina Wagner nach New York kommt, steht die Wiederwahl Trumps bevor und damit das Ende einer offenen, kritischen Kultur.
Es ist die Vorgeschichte von dem, was heute ist, und das erhält einfach das, was jetzt ist, und beschreibt die US-amerikanische Realität durch den Blick einer europäischen Person.
Ihren Roman, der übrigens auf der Shortlist des österreichischen Buchpreises steht, stellt Marlene Strerowitz im Literaturhaus Göttingen vor. Aber nicht alle Veranstaltungen finden hier statt, wie Gesa Husemann von der Festivalleitung verrät.
Die Region hat unfassbar schöne geeignete Orte, und dann zu schauen, was passt hierhin, was passt genau hierhin.
Deshalb ließ der Virologe Hendrik Streeck auch im Biotechnikum des Saatgutherstellers KWS in Einbeck. Sein Krimi beginnt damit, dass eine junge Wissenschaftlerin tot aufgefunden wird. Auf der einen Seite ist das Institut eine spannende Geschichte.
Auf der anderen Seite geht es natürlich auch darum, wie die Wissenschaft funktioniert. Warum es so schwer ist, Wissenschaftler zu werden, und warum so viele junge Wissenschaftler auch an der Wissenschaft verzweifeln und wieder rausgehen aus dem Betrieb.
Aber das ist auf dem Literaturfest nicht die einzige Stimme aus der Wissenschaft. Es geht um gesellschaftliche Umbrüche unserer Zeit, um Leben im Universum, um ökologisches Denken bei Karl Marx und vieles mehr. Dabei sitzen nicht nur gestandene AutorInnen auf der Bühne, sondern auch EinsteigerInnen wie Anne Sauer. Ihre Protagonistin wacht eines Tages in einem neuen Leben auf, verheiratet mit der Jugendliebe und Baby auf dem Bauch.
Ich wollte so gerne eine Geschichte schreiben, wo sich der Blick auch ändern kann und auch ein bisschen scharf stellen kann. Also je nachdem, von welchem Standpunkt aus wir auf einen Lebensweg oder einen Lebensentwurf gucken, kann sich auch der Blick verändern.
Das ist ihr mit Im Leben nebenan gelungen. Die Hamburgerin teilt sich die Bühne mit Nora Osagiubare und Dorothee Elmiger, die gerade den Deutschen Buchpreis gewonnen hat. Kein Wunder, dass die Saaltickets ausverkauft sind. Alternativ gibt es die Chance, fast alle Veranstaltungen digital zu besuchen mit dem On-Air-Ticket. Was dann allerdings fehlt, der direkte Austausch.
Wir bringen Fragen mit, oder das Publikum kann Fragen aufschreiben, die man sich normalerweise nicht traut zu stellen. Also zum Beispiel, hast du ein Lieblingskind? Und dann müssen wir das entweder wahrheitsgemäß beantworten oder einen kleinen Schnaps trinken.
Anna Klaus spricht gemeinsam mit Caroline Rosales über den Alltag von Eltern, über traurigen Sex, glückliche Trennungen und warum Männer manchmal die besseren Mütter sind. Humorvoll, offen, ehrlich. Denn
so ein Literaturfest ist doch die Entschädigung für all die Mühen, die man auf sich nimmt, wenn man sich vornimmt, ein Buch zu schreiben.
Es war wieder ein ganz toller Abend mit Ihnen hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Ich hoffe, Sie haben Lust bekommen auf viel Kultur bei uns im Land und freue mich schon, wenn wir uns dann nächste Woche Dienstag wiederhören. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Traumhaft geht es jetzt hier bei NDR 1 Niedersachsen weiter. Am Mikrofon war für Sie Martina Gielitzer. Tschüss.